Vor ungefähr 3 Jahren hatte Sergei Lochthofen die Wiederwahl von Trump prognostiziert. Lag er falsch oder hat er nur Corona nicht mit eingerechnet? Ich weiß es nicht, aber mit Prognosen ist ja immer so eine Sache. Ich freue mich jetzt, mit Sergei Lochthofen sprechen zu dürfen. Hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, ich grüße zurück und stelle fest, Sie können sich noch an Sendung vor 3 Jahren erinnern. Das ist natürlich bei solchen Sachen dann immer der Fall. Wenn man falsch liegt, wird man daran erinnert. Aber ich glaube, damals der Kontext war doch ein bisschen anders als heute. Natürlich, Corona konnte keiner voraussehen. Und insofern, das ist schon das wichtigste Argument bei dieser Wahl gewesen. Im Übrigen wünsche ich unseren Zuhörern natürlich eine angenehme Woche nach diesen Neuigkeiten am Wochenende. Gibt es ja Grund, zumindest etwas gelassener die Dinge anzugehen. Ich hoffe auch den Corona-Stress. Aber zu den Prognosen. Erstens warne ich natürlich immer davor, Prognosen von Journalisten oder Politikern sind immer mit Vorsicht zu genießen. Aber in dem Fall ging es mehr oder weniger darum zu erklären, dass wir hier auf Trump eine ganz andere Sicht haben als ein großer Teil der Amerikaner. Für uns war das offensichtlich ein Lügner und einen Querulanten wie den und einen Selbstverliebten, der sich in den Mittelpunkt stellte und nicht das den Dienst an der Nation, wie es vielleicht woanders der Fall ist, dass der normalerweise aus unserer Sicht ja gar keine Chance haben dürfte auf jeden Fall. Aber er hat ja zugelegt sogar noch dazu. Das heißt, ohne Corona wäre mit Sicherheit die Gesprächslage heute Morgen eine völlig andere. Und damit müssen wir natürlich immer in Politik rechnen. Er kann ja auch krank werden, jemand kann verunglücken und so weiter. Das schließt das Ganze mit aus. Und Corona ist insofern auch so etwas gewesen, was man so hat nicht vorhersehen können und natürlich auch in den nächsten 4 Jahren nicht vorsehen. Aber in der Tendenz, muss man sagen, hat Trump trotz all dieser bekannten Schwächen, die er hat, die ja auch seine Wähler kennen oder zumindest kennen sollten, hat er noch einmal zugelegt. Und das zeigt die Gefährlichkeit der Situation und zeigt auch, wir müssen uns auch in Europa überlegen, was bei uns hier so möglich ist, was die Dinge anbelangt.
Obwohl Sie ihn 4 Jahre kennengelernt haben und obwohl Sie wissen, was er getan hat, haben tatsächlich 70 Millionen ihn gewählt, viel mehr als 2016. Insofern hatten Sie mit Ihrer Prognose recht, wenn man mal Corona abzieht. Jetzt will er die Niederlage immer noch nicht einräumen, geht währenddessen ein bisschen golfen. Das ist ja an Absurdität nicht mehr zu überbieten, oder?
Nein, also da können wir uns gleich darüber unterhalten. Ich würde nochmal zu den Wählern zurückgreifen. Das ist ja das Entscheidende. Was Donald Trump macht, ist das eine. Da kann jeder Politiker veranstalten, was er will. Aber dass tatsächlich eine große Wählerschaft, praktisch die Hälfte der Amerikaner, völlig ausblendet und beispielsweise Leute, die vorgeben, gottesfürchtig zu sein, Anglikaner zu sein, das ist ja eine große Gruppe in Amerika, also einer der großen Wählergruppen, einen Mann das Votum geben, der also wirklich alles andere als fromm ist. Das heißt, in jeder Hinsicht alles das, was so an Werten in einer Kirche existiert, ist mit Füßen tritt. Und trotzdem haben sie ihn gewählt, die Stimmen wiedergegeben. Das heißt, in Amerika gibt es ein völlig losgelöstes Verhältnis zu dem, was sonst so ein Mann macht. Sondern in einem Punkt war er für sie wichtig. Das ist ein dort sehr ideologisch aufgeladener Punkt, die Frage der Schwangerschaftsabbrüche. Da hat er geliefert. Und das ist das, was die Leute interessiert hat. Der Rest, ob er mit 10 Frauen zusammen zur gleichen Zeit ist, ob das alles Prostituierte sind, ob er die anderen Leute über den Tisch zieht als Spekulant, ob er ein Platier ist, ob er andere verächtlich macht, ob er die Leute aufeinanderhetzt, interessiert vermeintlich fromme Kirchenmenschen nicht. Das ist ein Phänomen, das müssen wir in Zukunft auch bei uns berücksichtigen, dass Menschen in der Lage sind, wegen 1, 2 Punkten alles andere auszublenden und auf diese Art und Weise Ergebnisse zustande kommen, die wir so nicht kennen. Schauen Sie mal in Florida, das sind ja nicht nur die Exilkubaner, die da, sagen wir, republikanisch wählen, sondern es sind die ganzen Rentner, die dort waren. Und Donald Trump hat ja mit Kräften versucht, mit seiner Pandemie-Politik die Rentner auszurotten. Das heißt also, die Ansteckungsgefahr in Amerika für einen Rentner und die Sterberate ist die höchste in der Welt gewesen. Das heißt, ein völlig daneben geratenes Management in diesem Bereich hat trotzdem dazu geführt, dass ältere Herrschaften ihn gewählt haben. Das zeigt, wie weit sozusagen Realität und Wunschdenken auseinandergehen. Und dieses Wunschdenken gewinnt immer mehr an der Wahl und an Bedeutung. Muss man bei uns auch sehen. Wir haben ja auch eine Partei, die völlig leugnet, dass wir eine Pandemielage haben, dass sie sich zuspitzt, dass Menschen sterben, dass immer mehr Menschen krank werden. Die überhaupt, das gibt's gar nicht. Und die wird trotzdem von 20-25% der Wähler in Thüringen favorisiert. Das zeigt auch bei uns, gehen bei einem Teil der Leute die Realitäten und das Wunschdenken weit auseinander. Sie hatten ja gefragt eigentlich nach dem, dass sich der Trump absurd verhält.
Ja, er will nicht gehen.
Absurd. Ich vermute mal, also ich gehe jetzt fest davon aus, dass er in 4 Jahren wieder antreten will. Das heißt, er möchte in diese Zeit gehen als jemand, der nicht verloren hat, sondern dem der Sieg geraubt worden ist. Er wird bis zuletzt behaupten, dass er der Sieger ist und kann in 4 Jahren zu 100% damit rechnen, dass die 70 Millionen, die ihn jetzt gewählt haben, wieder Gewehr bei Fuß stehen und Rache mit ihm gemeinsam üben wollen, diese Situation. Insofern ist er da viel stärker als seine Berater, selbst sein Schwiegersohn. Ist ja bemerkenswert, dass die Verwandten so eine Rolle spielen, also wie bei einem irgendeinem arabischen Potentaten, sage ich jetzt mal, dass selbst die langsam sich zurückziehen, sagen, naja, wir müssen ja hier an der Stelle vielleicht mal anerkennen, dass der Biden jetzt der neue Präsident sein wird. Das macht der Trump nicht. Der braucht diese Legende, Dolchstoßlegende, um dann tatsächlich im Sinne, wie sagt sein Sohn, des totalen Kriegs, also ich meine, das sind ja alles Formulierungen auch bei denen, dass er nochmal antreten kann und dann kann er nochmal 8 Jahre regieren. Also stellen Sie sich mal drauf ein.
Welche Rolle spielt denn das Bildungssystem und das Mediensystem in Amerika? Hat das auch was mit Bildungsunterschieden zu tun und das komische Mediensystem?
Was heißt komisches Mediensystem? Es ist ein sehr stark markt- und interessenorientiertes, eine Medienlandschaft, eine starke Position von sachlichen Sendern wie bei uns im öffentlich-rechtlichen Bereich, aber auch bei den Zeitungen gibt es dort nicht. Das ist jetzt so ein bisschen ein Grund, also wer amerikanische Verhältnisse bei uns möchte, und es gibt ja ein paar Parteien, die das gerne möchten, der sollte den öffentlich-rechtlichen Funk genau wie in Amerika abbauen, dezimieren. Das heißt, eine aufgeklärte Schicht existiert nicht. Man kann sich bei Vox oder bei anderen informieren, aber das sind nur noch partielle, sage ich mal, zum Teil sehr merkwürdige Sender, zum Teil zwar sachlich informierende, aber auch sehr kommerziell natürlich ausgerichtete Sender. Die Summe dessen, auch in der Breite das Bildungssystem, ist nicht gerade gut, ergibt natürlich einen sehr manipulierbaren Wähler. Und das ist jetzt, sage ich mal, eindeutig hat sich mit Donald Trump manifestiert. Das heißt, wir leben hier auf einer Insel der Glückseligen noch, aber es sind auch bei uns Kräfte unterwegs, die das zerstören möchten.
Was bedeutet denn das Ergebnis, dieses Wahlergebnis für uns, ich sag mal uns, für diese Europäische Union, für den europäischen Kontinent?
Naja, da gibt es ja schon viele Kommentare, dass es leichter sein wird, mit Biden sprechen, dass er wieder zurückkehrt in den normalen Ton und die normale Art der Kommunikation, das ist zu erwarten. Man muss jetzt dazu sagen, Biden hat die Wahl nicht gewonnen, sondern Donald Trump hat sie verloren. Das heißt, es gab eine große Mobilisierung der Leute, nicht weil Biden so strahlend ist und weil er so energisch ist und so tolle Ideen hat, sondern weil die Leute tatsächlich einen Großteil in Amerika die Nase voll hatte von diesem Trump. Aber 74 Millionen zu 70 Millionen zeigt, wie fragil diese Situation ist. Und in 4 Jahren tritt unter Umständen wieder ein bissiger Donald Trump an und will Rache. Mit ihm zusammen auch viele seiner Wähler. Das heißt also, wir müssen uns darauf einrichten, diese schönen Verhältnisse, wie vielleicht in den 70er Jahren, kehren in Amerika nicht mehr zurück. Auch Biden wird ein schwerer Partner sein. Wobei es gibt eine Legende, die immer wieder hier gestrickt wird und die nie gestimmt hat, also dieses America First ist nichts Neues. Es ging Amerika immer in erster Linie um Amerika, immer im Verhältnis, auch nach dem Zweiten Weltkrieg im Verhältnis zu Deutschland. Das heißt, es war sehr gut, mit Deutschland so zu verfahren, wie es war, es ist in Stellung zu bringen gegen Russland, gegen die Sowjetunion. Das heißt also, da ändert sich nicht viel, aber die Art und Weise, die macht es erträglicher. Man kann an der einen oder Stelle zum Beispiel im Klimaschutz vielleicht miteinander vernünftiger umgehen, hängt aber in Amerika davon ab, wie die Senatswahlen verlaufen. Im Januar haben wir ja noch eine Wahl, wenn im Senat die Republikaner weiterhin die Mehrheit haben, wird sich Biden nicht groß bewegen können. Er kann ein paar Erlasse herauslassen, kann ein bisschen was tun, aber die werden das alles ausbremsen. Das ist eine zweite Geschichte, die im Augenblick ein bisschen unterschätzt wird bei der ganzen Sache. Der Senat spielt eine große Rolle in der amerikanischen Politik, wenn es darum geht, den Präsidenten im Schach zu halten. Und da sitzen ja im Augenblick noch die Republikaner in der Mehrzahl. Also insofern, es gibt noch eine zweite Wahl im Januar in Georgia, glaube ich, die wichtig sein wird. Wenn dann eventuell Biden beides hat, die Präsidentschaft und den Senat, dann gibt es eine Chance, möglicherweise, dass tatsächlich der Kurs der Amerikaner etwas gefälliger wird.
Hm. Schauen wir mal nach Leipzig. Da hat ja eine Demonstration, eine Versammlung stattgefunden und das Versammlungsrecht, die Versammlungsfreiheit ist ein sehr, sehr hohes Gut. Versammlungen, Kundgebungen werden ja nicht genehmigt, sondern sie werden einfach angemeldet und möglicherweise beauflagt. Und wenn die Auflagen nicht eingehalten werden, kann sie dann abgebrochen, verboten werden. Aber eins ist klar, ich kann mich jederzeit versammeln, ich muss es nur anmelden. Eigentlich ein hohes Gut und eine ganz wichtige Sache in der Demokratie?
Sicher, und wir sollten das auch respektieren. Die Frage ist immer, man geht ja in so eine Veranstaltung nicht naiv rein, auch als Richter nicht. Das heißt, man weiß, was bei solchen Veranstaltungen passiert, dass die Auflagen, die in letzter Zeit erteilt worden sind, in Berlin, in anderen Orten, nicht eingehalten worden, auch in Dresden nicht eingehalten worden sind. Das heißt, sehenden Auges entscheidet hier ein Richter und tut so, als ob die Verhandlungspartner auf der anderen Seite tatsächlich vorhaben, das einzuhalten, was sie sagen. Das ist nicht der Fall. Insofern, sage ich mal, wird hier fahrlässig gehandelt. Und wir haben das in Sachsen wiederholt in den letzten Jahren gehabt. Es gab immer wieder juristische, aber auch polizeiliche Skandale, wo plötzlich völlig unvorbereitet scheinbar aus heiterem Himmel etwas passierte. Das ist etwas, was, sage ich mal, auch typisch sächsisch ist inzwischen. Und insofern auch zu Recht die Kritik an der ganzen Geschichte. Das heißt, es war vorauszusehen, dass es so kommt. Dass im Gegensatz zu Ihnen und unseren Zuhörern, die sich ordentlich an die Vorgaben halten in der Öffentlichkeit und natürlich dann auch belangt werden, wenn sie das nicht tun, wenn sie bockig sind oder vielleicht keine Lust haben darauf, dann plötzlich festzustellen, dass 10.000 oder weit mehr Leute das nicht machen, obwohl alle wissen, dass das mit Ansage passiert. Das ist eine Haltung, die, sage ich mir, die kann ich nicht als naiv bezeichnen, sondern das ist eine offensichtliche Brüskierung unserer aller Bemühen, die Pandemie einzuschränken. Ich bin ja nach wie vor der Auffassung, irgendwann wird ja jemand das wissenschaftlich untersuchen, dass die AfD, Pegida und auch diese Veranstaltung ein großes Risiko für die Gesellschaft insgesamt darstellen, weil sie einfach durch ihr Leugnen natürlich den Schutz, sage ich mal, auf diese Art und Weise dezimieren. Also insofern, sage ich mal, müsste man genau hinschauen, was sind das für Richter gewesen? Wir stellen ja fest, in Sachsen ist die Pegida und vor allem die AfD ja mit Richtern, Juristen, durchsetzt. Das heißt also, auch bei uns gibt es solche Momente, wo wir sagen, okay, wer entscheidet da eigentlich? Sind das Leute Anhänger von Theorien, von Auffassungen, von politischen Parteien, die an dieser Stelle nicht sitzen sollten, weil sie dann tatsächlich so entscheiden, wie es entschieden worden ist? Also ich glaube, das bedarf einer tieferen Untersuchung, die ganze Geschichte, und zeigt auch, wie fahrlässig Justiz in dieser Situation verhalten kann. Insofern für uns alle ein Warnzeichen.
Dann kommen wir von Leipzig mal wieder zurück nach Thüringen. Da gab es eine neue oder gibt es eine neue Umfrage. Die kann sich ja wirklich monatlich, auch wöchentlich ändern, wenn die Pandemiesituation sich ändert. Was glauben Sie, ist diese Momentaufnahme tatsächlich aussagekräftig? Kann man da tatsächlich eine Tendenz draus rauslesen oder ist im April schon wieder alles anders?
Naja, es gibt erstmal eine Tendenz, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland, aber auch in Thüringen erstmal für Schutzmaßnahmen sind und im Großen und Ganzen das mittragen, was da passiert. Das ist erstmal ein positives Zeichen, denn es dauert ja schon ziemlich lange und für moderne Menschen alles, was länger als eine Woche lästig ist, ist unangenehm. Da geht dann natürlich der Widerstand los. Wir sind sehr individualistisch geprägt, im Gegensatz zu DDR, wo sozusagen die Macht einfach ansagte und der Rest hatte sich zu fügen, ist das heutzutage nicht mehr der Fall. Es ist gut so, aber bringt auch mehr Verantwortung mit sich. Und insofern sind solche Aufnahmen, sozusagen Momentaufnahmen der Stimmungslage schon nicht unwichtig. Interessant ist in Thüringen in diesem Zusammenhang, dass man zwar im Großen und Ganzen dafür ist, zum Teil auch schärfer es noch haben möchte, als es der Fall gewesen ist bis jetzt. Und es gibt guten Anlass, wenn Sie sich die Zahlen anschauen. Das wird in Thüringen natürlich nicht groß kommuniziert, aber wenn Sie die Zahl der Toten auf 100.000, was ja letztlich am Ende netto das gefährlichste und das wichtigste ist an Zahlen, feststellen, dass Thüringen da gar nicht so gut ist. Wir sind im Vergleich zu den anderen neun Bundesländern wie Sachsen, die sehr viel stärker betroffen sind. Also es gibt auf 100.000 10 Tote der Betroffenen. Und wir sind im Mittelfeld, wenn es um Deutschland geht. Das heißt, viele andere Regionen, auch im Westen, sind besser als wir. wenn Sie sich das anschauen, selbst Nordrhein-Westfalen, das so stark befallen ist, hat auf 100.000 13 Tote und wir haben 10. Das heißt also, das sind wir nicht, die Musterknaben, und sollten uns auch nach wie vor überlegen, das Risiko hier in Thüringen ist gar nicht so gering, tatsächlich auch irgendwann auf der Intensivstation zu landen und dann herausgetragen zu werden. Und interessant in dem Zusammenhang ist natürlich, wenn die Leute sagen, ja, wir sind für scharfe Maßnahmen, aber sie sagen, die Kneipen müssten auf sein. Das heißt, dagegen sind sie sind. Nun ja, die scharfen Maßnahmen haben jetzt als Grundlage, die Kontakte einzuschränken. Und die Kneipen, die Bars, die Clubs, so sehr sie darunter leiden, so sehr die ganze Szene darunter leidet, sind natürlich die Hauptquelle solcher Veranstaltungen. Auch wenn immer wieder gesagt wird, das ist nicht bewiesen, das ist nicht wahr. Doch, die Bewegung, die damit einsetzt, die Nachlässigkeit, die auf einem offenen Weihnachtsmarkt, wenn da jetzt Glühwein ausgeschenkt werden würde, das kennen wir doch alle. Das weiß doch jeder mit ein bisschen Vernunft, dass das so ist. Sobald Alkohol in Größenordnung verfügbar ist, dann wird das auch mitgenommen. Also insofern sage ich mal, der Mensch bleibt ambivalent in der Situation, mach mich nass, aber lass mein Fell dabei sozusagen trocken. Das ist die Vorstellung auch bei uns und das lässt uns natürlich mit Sorge in die Zukunft blicken, weil es dauert noch Monate, unter Umständen noch ein ganzes Jahr, bis wir eine Sicherheit da reinbekommen. Und insofern, die Länge bringt die Last.
Die Welt bleibt ambivalent und ich weiß nicht, ob Sie wussten, dass ich hier eine ABBA-Taste habe. Sobald ich einen Song von ABBA spielen will, kriege ich so einen kleinen Stromschlag. Also kann ich es nicht machen. Ich versuche jetzt einen Umweg, weil...
Das verstehe ich ganz. Ich meine, ich bin ja vorgeprägt durch die 60er Jahre. ABBA ist zwar eine nette Band, aber ich bin jetzt kein Anhänger. Die Zuhörer werden es gar nicht wissen, warum wir diskutieren. Ich hatte nur vorgeschlagen, The Winner Take It All vorher zu spielen, weil das natürlich uns einstimmt auf die amerikanischen Wahlen. Und sie haben sozusagen das aus tiefen ethischen Gründen sabotiert. Ja. Aber das ist okay. Ich meine, sie sind der Herr der Veranstaltung hier und sie entscheiden die Dinge.
Ja, aber ich versuche ja immer einen Weg zu finden, des Ausgleichs und so weiter. Ich habe jetzt ein Stück von Carla Bruni, die hat ja, ja auch immer viel Zeit gehabt, dann hat sie auch so Coverversionen von Songs gemacht. Und eine Coverversion ist The Winner Takes It All von ABBA, interpretiert von Carla Bruni.
Also, da haben sie ja sogar noch einen doppelten Bezug dazu gefunden, denn Carla Bruni ist eine Präsidentengattin. Also
so ist das.
Präsidentenwahlen ja angesagt gewesen.
Und eine also die ist europäisch schlechthin, weil sie ist in Italien geboren, Italienerin, die französische Staatsbürgerschaft hat und sicher Deutschland liebt. Und
mit Sarkozy verheiratet ist, was wiederum ein schönes Thema gewesen wäre für eine ganze halbe Stunde.
So ist das. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Kommen Sie gut durch und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich wünsche unseren Zuhörern auch eine möglichst Corona-stressfreie Woche.
Danke, tschüss. I don't wanna talk.